Ja, Johannes, alle wollen deinen Familiennamen wissen.
Ich hoffe, ihr erschreckt nicht, er klingt sehr kämpferisch. Krieger heiße ich.
Ja.
Aber ich mag das friedliche Zusammenleben der Brüder.
Trotzdem, ja?
Trotzdem.
Obwohl du ein Krieger bist, ja? Ja, Johannes habe ich schon seit vielen Jahren kennengelernt. Er ist Ältester in der Gemeinde in Düren. Wir durften auch schon einen Dienst bei einem Jugendtag machen. Dort durfte er auch einige Jugendliche zum Herrn Jesus führen. Und ich war eine ganze Reihe bei euch, immer predigen gewesen. Und jetzt dachten wir, es wäre schön, wenn Johannes mal zu uns kommt und hier predigt. Johannes, wir haben eben einige Leute hier vorne gehabt, ja, Tatjana, wir hatten unseren italienischen, wie heißt du nochmal, Angelo, ja, wir hatten den Ralf hier vorne und ich habe dir ein bisschen so zugeflüstert und gesagt, die sind noch nicht lange dabei, aber sie haben Jesus kennengelernt. Und wir haben hier in der Gemeinde auch heute eine ganze Reihe von Leuten hier sitzen, die sich sehr interessieren, wer Jesus ist, sonst wären sie nicht hier, aber den letzten Schritt, die Entscheidung noch nicht gemacht haben. Und bevor du predigst, wollte ich dich fragen, kannst du uns einfach sagen, wie war es bei dir? Wie hast du dich bekehrt? Was war der Anlass, dass du dein Leben Jesus gegeben hast? Ja, wir wissen, du hast Theologie studiert. Uns wäre ganz lieb, dass du in einfachen Worten das so erklärst, dass jeder hier, der hier sitzt und Interesse hat, verstehen kann, ach so, so nehme ich Jesus an. Wir lieben einfache Worte, Johannes. Deswegen hast du jetzt die Möglichkeit, einfach zu erzählen, wie es bei dir war.
Ich liebe das Einfache auch sehr. Denn damals, als ich mich bekehrt habe, war ich nur 10 Jahre. Und kompliziert werden wir mit den Jahren. Deswegen sagte Jesus damals, werdet wie die Kinder. Die sind ganz einfach. Sie sagen was, jeder versteht sie. Und damals, als ich mich entschieden habe für Jesus, war ich nur 10 Jahre. Das heißt, das Evangelium ist mir so nah zu Herzen gegangen, ich konnte das mit 10 Jahren verstehen. Und deswegen will ich das auch ganz, ganz einfach weitergeben. Und ich freue mich, dass ich als Baujahr 67, damals mit 10 Jahren diese Botschaft so ganz, ganz einfach verstanden habe. Ich bin gebürtig auch nicht von hier, wie vielleicht auch einige von hier in diesem Raum Sitzende. Damals war es sehr kompliziert, in einer Kinderstunde mit dabei zu sein. Man hat sich in den Häusern getroffen und man wurde regelrecht verfolgt.
Das war in Russland, ja?
Genau.
Wo warst du genau da?
In Kirgisien,
ja.
In der Stadt Karabaltar. Also wir hatten immer wieder Beobachtung, ja, das war alles mit KGB, alles verbunden, dass man kontrolliert wurde. Und trotzdem nahmen sich die Brüder Zeit für uns, das Evangelium schlicht und einfach zu erklären. Und einmal so, ich weiß ganz genau, mein Datum, sollt ihr euch nicht irritieren lassen, wenn ich jetzt genau Datum, Stunde, Zeit, Ja sage. Ich finde es immer sehr gut, so wie Jesus das Nikodemus erklärt damals. Der Geist weht, wo er will, du hörst sein Sausen, du weißt aber nicht, woher er kommt. Von daher ist es überhaupt nicht entscheidend, ob jemand Stunde weiß, Jahrgang weiß, wann er sich zu Jesus so richtig gewandt hat. Bei mir ist das so, ich weiß es haargenau. Vielleicht war das so schön, weil ich nur 10 Jahre war und die ganze Erfahrung, die kommt ja mit den Jahren und das bleibt prägend in einem Menschen. Damals, das war 19. November 1977, wir trafen uns in einer Kinderstunde, es war sowohl nicht getrennt nach dem Alter nach, es waren alle so zusammen und die Brüder, die das unternahmen, es war alles wirklich, wie gesagt, unter Aufsicht und man durfte das nicht, man hat die Kinder an Ohr gedreht und aus der Kirche rausgeführt, das war ganz, ganz hart. Aber trotzdem, die Brüder sagten, wir wollen das Evangelium den Kindern sagen und wir waren so alle zusammen. Und einmal den 19. November waren wir so zusammen in einem Haus, wo eigentlich der Papa noch Jesus so nicht kannte. Und das war ein Geburtstagsfest und wir haben eine Geschichte gehört, ein paar Kassette, also das, was heute so in Medien alles angeboten ist, gab es damals noch nicht. Per Kassette haben wir das uns alles angehört und plötzlich hatten die Brüder noch was dazu gesagt, brach die Wirkung des Geistes raus. Ich kann es nicht anders erklären, dass die Kinder anfingen zu verstehen, dass Jesus sie ganz persönlich lieb hat. Und sie sagten, so wollen wir nicht bleiben, sondern wir möchten uns vor Jesus niederbeugen. Wir möchten ihm unsere Sünden öffnen. Wir möchten aber auch Vergebung der Schuld haben. Und das bekehrte sich ein Kind nach dem anderen. 19. November 1977. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Kampf war und die Stunde, die aus einer Stunde wurde zwei und drei und der Papa, der Hausherr, der ja ungläubig war, der sagte, das geht doch nicht, das kann doch nicht so lange dauern alles hier mit eurer Stunde. Und dann sahen die Brüder, die das geleitet haben, der Geist wirkte, es kamen noch, es bekehrte sich einer nach dem anderen und dann sagten, wir müssen in den Nachbarhaus kommen, da sind Gläubige und dann ging es weiter, es war 1 Uhr nachts und die Eltern fingen an, uns zu suchen, Telefon und so Handys gab es damals noch nicht. Ne?
Aber das versteht man, dass die Eltern dann suchen. Ne?
Das ist ganz verständlich. Also ich würde das heute nicht anders handhaben. Ne? Ich würde vielleicht anrufen, aber das gab es ja früher nicht. Und dann haben sie uns schon angefangen zu suchen und das begehrte sich weiter. Ein Kind nach dem anderen. Und die Brüder hatten so viel Weisheit, dass sie sagten, der Geist wirkt, wir wissen nicht, was hier geschieht, aber wir merken, Menschen kommen zum Glauben. Und wisst ihr was? An diesem 19. November habe ich mich nicht bekehren können. Also ich wusste, dass der Geist Gottes in mir wirkt. Ich habe es alles verstanden. Ich wusste, ich will auch zu Jesus. Ich will mit ihm leben. Ich will ihn in mein Leben hineinlassen. Aber ich habe mich nicht bekehrt. Aber das war so gewaltig, dass die Eltern derer Kinder, die sich bekehrt haben, sagten, wir müssen das feiern. Wir müssen am nächsten, den 26. November 1977, ein Fest veranstalten und den Herrn danken dafür, was er so getan hat. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe es ja nicht gewusst, was die Eltern da so vorhaben, aber diese ganze Woche, ich war am Kämpfen. Warum hast du es nicht gewagt? Du weißt das doch, du hast es doch verstanden. Was ist mit dir los? Wo ziehst du hin? Warum machst du das nicht? Ja, am 26. haben sie dann das größte Haus ausgesucht, wo alle so ziemlich reinpassten. Und dann gab es ja, feiern kann man ja nicht ohne Essen, das muss ja alles dazugehören. Und dann gab es halt ein Fest. Und dann haben sie den Herrn gedankt für das, was er getan hat am 19. Und dann sagten die, als es dann zu Tisch ging, und dann war doch Platzmangel, und dann sagten die Eltern, lass uns das mal so tun. Diejenigen, die vorigen Samstag am 19. sich bekehrt haben und all diejenigen, die davor schon sich bekehrt haben, die gehen jetzt an die Tische und die anderen müssen warten. Ihr könnt euch vorstellen, wo war ich?
Und du hast ohne, gewartet.
Ich habe gewartet.
Ja, ja,
war ich richtig. War auf das Wichtigste gewartet. Und ich bin so froh, dass ich nicht bis heute warten muss. Damals am 26. kam der Augenblick. Es wurde nichts gesagt. Die Trennung war so eindeutig. Und ich wusste, wenn Jesus jetzt kommt, wenn wirklich der Herr rufen wird, wir wissen ja, dass die Gemeinde Gottes nicht immer hier auf der Erde sein wird. Sie wird ja abgeholt werden. War die Trennung so eindeutig und klar, ohne dass jemand was Großes sagt, habe ich mich hingekniet, hat sich mein Klassenkameraden gekniet. Der betet für seinen Bruder, der Bruder kniet sich hin und die Bewegung der Erweckung geht weiter. Und das war 8:30 am 26. November 1977. Das könnt ihr mir nicht wegnehmen. Das war ein Augenblick, wo ich ganz bewusst verstanden habe, dass ich ein Sünder bin. Ich habe vor Jesus kapituliert. Ich habe verstanden, dass er für mich ans Kreuz gegangen ist, dass er meine Sünden trug und dass ich, wenn ich weiter so gehe und weiter warten werde, eigentlich eine Schuld auf mich lade, weil ja schon alles für mich auf Golgatha geschehen ist. Und ich muss mich entscheiden. Und liebe Anwesende, es muss nicht immer so sein, dass die Trennung ganz klar ist. Selbst auch hier geht es eine Trennung. Gott kennt die Seinen. Und das trete ab von der Ungerechtigkeit jeder, der den Namen des Herrn nennt. So war es bei mir. Und seit dem Augenblick merke ich, da ist neues Leben reingekommen. Jesus füllt mein Leben. Jeden Schritt, nicht, dass man vollkommen ist. Man ist immer noch im Leibe. Aber so Schritt für Schritt, denke ich, ähnelt man oder kommt man immer zu diesem Vorbild Jesu immer näher. Seitdem weiß ich, dass ich ein Kind Gottes bin.
Vielen Dank, Johannes. Du hast es gut erklärt. Was würdest du als letzte Frage, weil du hast, jetzt musst du predigen gleich, aber vielleicht noch die letzte Frage. Was würdest du jetzt empfehlen, wenn jemand auch Kämpfe hat, wie du damals? Was würdest du empfehlen, wie soll er mit diesem Kampf umgehen? Wie soll er beten? Was soll er tun, wenn er das Gleiche durchmacht, wie du damals als junger Mensch?
Die Bibel sagt uns sehr schöne Worte. Tut aufrichtige Frucht der Buße. Ein Neuwerden hat mit einem Neuanfang zu tun. Wenn man neu wird, lässt man das Alte zurück. Damit man zu diesem Augenblick kommt, gibt es eine Entscheidung. Besser wird das Evangelium nicht mehr erklärt, als es erklärt ist worden. Wenn du merkst, dass der Heilige Geist dir sagt, einfach was die Bibel sagt, es erklärt dir Schritt für Schritt und du merkst, das bin ich gemeint, dann liegt es bei dir an der Entscheidung zu sagen, heute, wenn der Geist Gottes ruft, verstocke dein Herz nicht. Auch wenn die Sonne des Evangeliums hineinscheint, lass die Rollladen nicht runter, sondern lass die Sonne der Rettung ein, antworte mit einem Ja. Sag zu Jesus ja, wie du das machst. Erstens im Herzen und wenn das Herz voll ist, wird der Mund übergehen. Du wirst es mit Sicherheit raussagen. Ob du jetzt auf der Stelle sagst, dass ich mich bekehren will oder vielleicht noch, ich weiß es nicht. Die Form ist nicht entscheidend. Wichtig ist das, was bei dir im Herzen ist, damit dieses neue Leben, diese Überzeugung vor Jesus klar gemacht werden kann. Also ich überlege, in Deutschland wird so viel Möglichkeit des Evangeliums gebeten. Was soll noch geschehen? Was kann Jesus noch machen? Meinst du, er würde für dich nochmal sterben? Wir werden nicht mehr gerettet als gerettet, sondern wir gehören zu Jesus und in diese Entscheidung. Und ich will dir Mut machen. Ich will dir Mut machen, es heute festzumachen. Wenn du merkst, Gott hat mir alles erklärt, ich habe in meinem Verstand alles begriffen, ich lasse das 80 Zentimeter runter und mein Herz sagt ja. Das stimmt. Ich muss auch eine Antwort dazu geben. Deswegen mache ich dir Mut, wenn der Geist Gottes heute dir so klar sagt, was du zu tun hast. Schiebe es nicht weiter. Wir wissen wirklich nicht, was uns der morgige Tag bringt. Was bin ich glücklich, dass ich das mit 10 Jahren verstehen durfte? Was bin ich froh? Es gibt so eine ganz schwere Stelle von Tiefen des Satans. Wenn jemand sagt, du hast du mal geraucht? Ich sage, nein. Hast du mal getrunken? Alkohol, so zu viel und so? Nein. Ich bin alles aus dem Weg gegangen. Ich bin so glücklich darüber. Du kannst mit dieser neuen Entscheidung für Jesus das Alte zurücklassen. Und ich mache dir einfach Mut. Wenn heute der Tag ist, wo du verstanden hast, dann musst du wohl deine Beine bewegen. Dann musst du deinen Mund aufmachen. Ich habe es gemacht damals. Ich habe gesagt, Jesus, ich will dir gehören. Hier hast du mein Herz. Mein ganzes dreckiges Leben, bitte. Du sagst mir 10 Jahre, welches dreckiges Leben. Doch, wir sind schon in den Sünden geboren. Meine Mutter hat das mir weitergegeben. Ich bin nicht besser als alle anderen. Und diese Entscheidung, dass du Mut hast, heute zu treffen.
Vielen Dank, Johannes. Du hast als 10-Jähriger nicht so viel Sünden begangen. Wir haben hier Männer und Frauen sitzen. Einer von denen, der auch heute hier sitzt, sagt, ich glaube, dass ich alle Sünden begangen habe, die ein Mensch begehen kann. Und Jesus hat ihm auch vergeben. Das ist heute ein wunderbares, gesegnetes Gemeindemitglied, Mitarbeiter in der Gemeinde geworden. Deswegen vielen Dank für deine Ratschläge und Gott segne dich jetzt auch bei der Predigt, Johannes.
Ein Neubekehrter wurde einmal gefragt, woher weißt du, dass Jesus Christus dich angenommen hat? dass du Vergebung hast und ein Kind Gottes bist. Da gab er ein fröhliches Zeugnis von sich und sagte: Woher weißt du, wenn du Zucker im Tee hast? Diese Antwort sagt einiges aus. Die begnadigte Seele hat eine Veränderung erlebt, welche die Bekehrung mit sich bringt. Er hat die Liebe Jesu geschmeckt. Das ist eine tatsächliche Erfahrung. Er wusste, an wen ich glaube. Und wenn wir so einen Tee zu uns nehmen, dann wissen wir, ob dieser Zucker hineingekommen ist. Das haben wir ja selber gemacht. Und wir wissen auch, wie dieser Tee schmeckt. Von daher, den Augenblick der Bekehrung und den Augenblick, wo wir uns unmittelbar zu Jesus wenden, der wird uns bekannt sein. Das ist nicht etwas, was uns über Nacht so kommt und plötzlich weiß ich nicht, was mir geschah. Da stand ein alter Mann, der Lehrer Israels, vor dem Lehrer des Himmels und stellte ihm viele interessante Fragen. Er wollte ihn eigentlich ein bisschen so schmeicheln und sagte: Wir, Elite von Israel, wir freuen uns, so einen Lehrer unter uns zu haben und ich will dir sagen, dass du von oben kommst. Wir sind auch mit so einer Einstellung zu Gott. Gott, schau mal hier, ich komme ja in die Gemeinde, in die Kirche und du sollst ja froh sein, dass ich so mit dir so ziemlich kooperiere. Aber plötzlich sagt Jesus ihm etwas auf den Kopf und sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Bekehrung ist eine menschliche Seite der Errettung. Der Mensch muss sich zu Gott wenden. Der Mensch sieht sich im Licht, so wie der Projektor jetzt auf mich scheint. Der Mensch sieht sich plötzlich im Lichte Gottes und merkt: So kann ich vor der Heiligkeit Gottes nicht bestehen. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Jesus. Und auf die Herzensbekehrung antwortet Gott mit dem Geschenk der Wiedergeburt. Das ist wie auf 180 Grad sich umzuwenden. Wir gehen in eine Richtung und plötzlich merken wir, so geht es nicht weiter und wir schlagen die Richtung anders an. Nun, ich möchte euch mit hineinnehmen in einen ganz bestimmten Gedankengang. Gibt es einige Zeichen, Kriterien, Merkmale für Wiedergeborene, für Menschen, die sich bekehrt haben? Wie drückt sich das im Leben aus? Sind dann alle gleich? Ist doch schön, wenn man so die Bibel in der Hand hält, jeder liest sie, jeder kann nachvollziehen, was da geschrieben ist. Aber so im Leben, wie ist es ganz, ganz praktisch? Woran kann ich erkennen, ob ich neues Leben in mir trage? Ich sagte ja schon, die Bekehrung ist das, was der Mensch tut. Was hundertprozentig von der Seite des Menschen so kommen muss. Und Gott antwortet mit der Wiedergeburt seiner Seite. Es gibt da einige Kriterien, die sehr eindeutig sind. Und ich bin dankbar, dass sie auch in der Schrift, in der Bibel verankert sind. Falls du deine Bibel dabei hast, darf ich bitten, dass wir mal zusammen aufschlagen, 1. Thessalonicher 2 und lesen die Verse 13 bis 14. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinde Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von eurem eigenen Volksgenossen wie sie von den Juden. Lass uns mal hineinschauen, was hier dieses Wort so sagt. Er schreibt hier einer Gemeinde, die entstanden ist durch seinen Dienst, in der Stadt Thessaloniki. Da wird gesagt, sie sind Nachahmer der Gemeinde Gottes geworden. Sie kennen die Gläubigen sogar in Judäa nicht. Sie leben auf unterschiedlichen Kontinenten, sogar in unterschiedlichen Ländern. Sie sind sogar unterschiedlicher Rasse. Sie haben unterschiedliche Sitte und Bräuche. Sogar die Sprache ist unterschiedlich. Sie sind aber Brüder geworden. Und es zeichnet sich eine ganz bestimmte Ähnlichkeit auf zwischen denjenigen, die in Jerusalem sind, und zwischen denjenigen, die in Thessaloniki sind. Das nennt man Wiedergeburt. Es gibt also etwas, so behauptet hier Paulus, was diese zwei von unterschiedlichen Orten, Ländern untereinander verbindet. Also sie haben einen ganz bestimmten Grad der Verwandtschaft. Und diese Verwandtschaft besteht nicht im Fleisch, sondern es liegt viel tiefer, im Blute Jesu Christi. Ich denke, euch ist das bekannt. Wir sind ja in unseren Familien groß geworden und haben so unsere Bekannte. Also mir geht das manchmal so, wenn ich dann meine leiblichen Brüder besuche, mir reicht das meistens, dass ich sie sehe und bei guter Gesundheit sehe und dann möchte ich auch schon fahren. Denn nicht alle sind immer so mit der gleichen Gesinnung. Oder ihr kennt das so, ihr trefft eine gute Freundin und so, ne, was spricht man darüber? Oder wie geht das Gespräch? Man sagt dann über Gesundheit, über Wetter, falls man Kinder hat, wie die Kinder bestellt sind, wie es ihnen auf der Schule geht, ob sie Ausbildung haben, Opa, Omis haben was anderes zu berichten, über Arbeit. Und dabei bleibt es. Also man nimmt so die alltäglichen Sorgen. Liebe Anwesende, wenn Wiedergeborene sich treffen, selbst die nicht leiblich verwandt sind, gibt es ein ganz anderes Gespräch, eine ganz andere Tiefe untereinander. Und ich weiß, ich kenne den Andreas, wenn er jetzt sagen würde, erzähl mal, wie viele Brüder und Geschwister ich habe. Ich kenne den nicht, ich kenne den von Angesicht. Aber ich weiß haargenau, wenn wir uns nachher zusammensetzen, wir werden eine Menge zu erzählen haben, weil das, was uns verbindet, der Geist, durch den wir geleitet sind worden, der wird uns eine Menge Stoff geben und wir werden uns interessieren. Andreas, wie geht es in der Gemeinde? Und er wird mich fragen, wie seid ihr unterwegs, Jesus nach? Ja. Wie viel seid ihr? Wie läuft das? Gibt es da noch schwierige Zeiten? Ja, wie durchsteht ihr sie? Mit der Hilfe Gottes. Also wir werden enorm viel miteinander zu besprechen haben. Und die Bibel berichtet uns auch und sagt, einsmal wart ihr ohne Christus, jetzt aber in Christus Jesu, nahegebracht durch das Blut Jesu Christi. Also es entsteht eine Verwandtschaft, die nicht mit der leiblichen Verwandtschaft zu tun hat. Was vom Fleische geboren ist, das ist Fleisch und bitte bleibt Fleisch. Wir sind 7 zu Hause, 7 Geschwister. Einer der Brüder, der ist nicht im Herrn. Und ich merke, das klappt nicht mit dem Gespräch. So, in bestimmten Bereichen, ich kann nicht mit ihm reden, weil er sich wirklich noch nicht durchgerungen hat. Wir sind alle gleich unter dem gleichen Wort. Die Eltern haben uns vermittelt. Aber er kann es nicht begreifen, er kann sich nicht entscheiden. Und deswegen diese Verwandtschaft, die leibliche ist da, aber die geistliche Verwandtschaft, die bleibt aus. Wie steht es mit dir? Weißt du, wovon das Wort Gottes redet? Und deswegen gibt es hier in dem Text, den wir verlesen haben, einige Kriterien. Und ich möchte dich mitnehmen, dass du auch mal schaust, auf welcher Seite stehe ich. Kann ich das, was hier steht, mein Herz sehnt sich danach, in diese Familie Gottes aufgenommen zu werden. Ich sehne mich danach, wirklich einmal zu dem Bürgermeister des Himmels zu kommen, ihm die Hand zu reichen, meine Not in einer Bekehrung zu sagen. Und dass er mir die Hand reicht und sagt, ich will dir vergeben in die Kraft des Blutes Jesu. Ich will in diese Familie hinein. Denn die Bibel sagt eindeutig, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Und wir wissen, ein Kind ist hineingeboren worden. Und hier sagt die Schrift, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in der Wahrheit ist als Gottes Wort. Paulus war damals unterwegs. Er merkte immer wieder, wo man Mitarbeiter mitnehmen konnte, und er ging so von Staat zu Staat, indem er das in diesen Auftrag von vor Gott tat, das Wort Gottes zu verkünden. Er war wie ein Pionier. Man kannte die Botschaft nicht. Es war kurz danach, nachdem Jesus gestorben, auferstanden und in den Himmel gefahren war. Und viele Ortschaften kannten Jesus so nicht. Und er konnte es ihnen so ganz einfach beibringen. Nun, Thessaloniki gehörte zu Griechenland, und wir wissen von der Mythologie von Griechenland, dass sie viele fremde Götter haben, und so war es dann auch in Athen, in der Hauptstadt Griechenland. Sie sagten, was will wohl dieser Krächzer uns erzählen? Sie mochten das, Neues zu hören. Liebe Anwesende, wenn du so zu einer Gemeinde oder zur Kirche kommst, dann sagst du, was wird wohl heute so Neues erzählt? Mal gucken, wer was Neues sagt. Wenn du aber hinter diesem, was gesagt wird, nicht Gottes Reden zu dir verstehst, dann verpasst du wahrscheinlich das Wichtigste. So ist Jesus damals unterwegs gewesen. Viele haben sich gefreut, weil er Wunder und Zeichen tat. Und dann, wenn es hart war, plötzlich ging eine ganze Schar von ihm. Und dann sagte zu denjenigen, die unmittelbar um ihn waren, wollt ihr auch gehen? Dann sagt doch Petrus, der Sprecher, sagt er, wohin? Wir haben erkannt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wir haben geglaubt und erkannt, wir verstehen dich immer mehr. Liebe Anwesende, so ist es, wenn jemand wirklich dieses Wort, das verkündigt wird, nicht nur einen Johannes sieht, nicht einen Andreas oder sonst jemand, sondern das, in wessen Auftrag er hier steht. Und viele haben so Paulus gesehen. Er schreibt ihnen, das Wort, das ich verkündigt habe, ihr habt nicht nur meine Rhetorik gesehen, ihr habt nicht nur gesehen, wie ich das darbiete, wie es euch schmackhaft, wie ich erkenntlich das euch klar machen möchte, sondern ihr habt den verstanden, dessen Geist mich beauftragt hat. Die Wiedergeborenen sind diejenigen, die das Wort hören, und die hören denjenigen, der das Wort gegeben hat. Der Heilige Geist selbst erklärt das ihnen. Wenn wir nur dieses menschliche Reden vor uns haben, da können wir mit Sicherheit die Unzulänglichkeit des Menschen beurteilen. Jemand ist frei im Reden, der andere tut sich dabei schwer. Aber derjenige, der das Wort Gottes sagt und den Geist versteht, der dahinter steht, der versteht denjenigen, der ihn beauftragt hat. Die Wiedergeburt ist ohne der Wirkung des Heiligen Geistes unmöglich. Wie oft hast du dir schon vorgenommen, ich werde ein guter Mensch sein, ich werde mich gut verhalten, ich werde die Gesetze des Landes einhalten, und plötzlich merkst du, wenn du dann zu Bett gehst, das geht nicht. Bei all meiner Bemühungen, das geht nicht. Und wie oft bin ich schon, oder vielleicht einer hier im Saal sitzend, am Ende des Tages zu Jesus gekommen und gesagt hat, ich bitte um Vergebung, und du kannst schlafen, auch wenn du gesündigt hast. Du kannst schlafen, weil diese Sünde dir vergeben ist worden. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das ewig bleibt. Liebe Anwesende, man sollte sich nie zu einem Menschen bekehren. Man sollte sich nie zu einer Band bekehren, zu einer Kirche oder zu einer Denomination. Man sollte sich ganz bewusst nur zu einer Person, Jesus Christus, hinkehren. Und das ist so ganz, ganz wichtig. Und wenn das Wort Gottes nachher mit der Wirkung des Heiligen Geistes mir klar geworden ist, so wie mir damals mit 10 Jahren, ich habe es verstanden. Und sagt nicht, dass Kinder das nicht begreifen, falls Kinder unter uns sind. Mein ältester Sohn hat sich mit 4 Jahren bekehrt. Ich war damals Jugendleiter und ich war viel unterwegs, kaum zu Hause. Ich kam von einem Hauskreis der Jugend nach Hause. Und zu Hause hat die Frau den Jungen, der 4 Jahre alt war, das Evangelium erklärt. Und ich kam nur noch dabei, habe noch einiges weiter erklärt und zusammen gebetet. Und als er dann zur Taufe kam, sagte er, ich bin mit 4 Jahren bekehrt. Wir haben wohl mit der Frau gesagt, lass uns nie sagen, wenn er Schabernack ist, ah, du hast jetzt Jesus im Leben, das darfst du nicht. Ein Kind bleibt ein Kind, Das ist auch heute noch unser Kind. Aber diese Behauptung, sich damals für Jesus zu entscheiden, an der hielt er fest oder hält heute noch fest. Und ich möchte dich bitten, es wird ein Augenblick in deinem Leben sein, wo das Wort Gottes dir plötzlich klar wird. Und handle nur als Antwort, nicht auf Emotionen, nicht weil es so gut war, nicht weil viele Molllieder gespielt sind worden von der Musik, nicht weil es bedrückend oder der Prediger so gebeten hat. Tu das nie. Das werden Bastarden geboren. Und deswegen sagt Jesus einmal, viele sagen, haben wir nicht in deinem Namen das getan und das gemacht? Und er sagt, ich habe euch nicht gekannt. Aber als ich mit 10 Jahren zu Jesus kam und er wie der Bürgermeister des Himmels mir die Hand der Vergebung seit dem Augenblick nimmt das mir keiner weg. Ich weiß, an wen ich glaube. Der Heilige Geist hat mir das Wort erklärt und mit Sicherheit tut er das auch heute. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Oder noch eine andere Stelle. Und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, die Seelen zu erretten. Es geht um die Seele. Es geht um die Persönlichkeit des Menschen. Wohl dieser Leib, der wird nicht gerettet. Der Seele beeinflusst. Wir können immer mehr und ähnlicher Jesus werden. Mit Sicherheit, ich freue mich auf das Zeugnis heute. Wir fallen immer wieder in die Sünde hinein. Der Leib ist nicht bekehrt, die Seele wird bekehrt. Aber die Seele beeinflusst. Deswegen sagt uns Römer 12, gebt eure Leiber hin als lebendiges Opfer. Und wenn jemand das als Opfer hingab, dann gehört das nicht mehr ihm. Also, lass uns den ersten Gedanken mitnehmen. Das Wort, das damals von Paulus gepredigt ist worden, es wurde in der richtigen Weise. Und Paulus war förmlich froh, dass nicht er in den Vordergrund kam, sondern derjenige, der ihn beauftragt hat, dieses Wort zu sagen. Und er sagt, das ist schön, denn ihr habt dieses Wort aufgenommen. Ihr habt das verstanden. Und der zweite Gedanke, der hier verankert ist, das Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Es ist ganz interessant. Die Bibel ist ja schon immer da gewesen. Wenn jemand so die Geschichte der Bibel ein bisschen nachverfolgt, wie viele Anschläge sie überlebt hat. Das Wort Gottes war ja immer schon da. Doch plötzlich bin ich und du geboren. Und plötzlich kommen wir in Berührung mit dem Wort Gottes. Oder man lädt uns ein. Oder wir haben Eltern, die für uns beten. Und dann merken wir, dass die Bibel, das Wort Gottes, was ich lese, fängt an mich zu arbeiten. Da ist nicht jemand, der uns sagt, hier, jetzt lebst du die Bibel, jetzt liest du sie. Nein, das muss Interesse von innen kommen. Also, der Heilige Geist, der wird an Menschen arbeiten, einmal von außen. Und die Bibel berichtet darüber einen sehr interessanten Gedankengang. Als Jesus damals gen Himmel fuhr, sagt er, denjenigen, der die trösten wird, ich werde gen Himmel fahren, aber ich werde euch einen Tröster senden und er wird eine ganz interessante Arbeit vollbringen, nämlich er wird in Sünde und Gerechtigkeit und Gericht überführen. Liebe Anwesende, wenn wir verstehen, dass wir in dem Zustand des Nichtbekehrtseins bleiben, dann erwartet uns das Gericht. Die Bibel sagt das eindeutig. Das heißt, das ist ein Ansporn. Nicht das haben wir Angst, sondern wir wissen ganz klar, oder wird zum Beispiel zum jungen Mann gesagt, tu alles, was du willst, aber denke bitte daran, am Ende wirst du zur Rechenschaft gezogen. So ist das Leben. Aber wir merken auch, dass wir in unseren Sünden sind und wir wollen nicht in diesen bleiben. Wir merken aber, dass die Gerechtigkeit in Gott erfüllt ist worden, indem dass er seinen Sohn gesandt hat. Und plötzlich geht der Heilige Geist an mich und an dich ran und erklärt uns das. Und wir müssen das verstehen, wir müssen das begreifen, das ist das Wort Gottes. Und wenn der Mensch dann dieses versteht, dann wird der unweigerliche Beschluss sein, ich muss mich bekehren. Ich muss eindeutig kapitulieren vor Jesus. Ich muss zugeben meinen sündigen Zustand und ich will das tun, lieber heute als morgen. Und wenn er dann das Wort aufnimmt, dann bewirkt Gott in ihm die Wiedergeburt. Einmal zu diesem Mann, den ich schon bereits zitierte, sagte Jesus, wenn jemand nicht aus Wasser, sprich aus dem Wort Gottes und dem Heiligen Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Mit Sicherheit haben wir schon alle unsere Vergänglichkeit hier gemerkt. Ich musste schon einige zu Grabe tragen, auch Kinder Gottes. Sie bleiben auch nicht ewig hier. Was ewig bleibt, ist das, was Gott als ewig geschaffen hat. Und Gott schuf den Menschen von der Erde und blies in den Odem des Lebens. Dieser Odem, die Seele des Menschen, das ist das Ewige. Und um die Rettung dieser Seele geht es. Sprich, dass der Leib hier auf dieser Erde beerdigt wird. Auf dem Friedhof liegen viele Kinder Gottes. Sie werden bei dem Schall der Posaune rauskommen. Gott wird ihnen einen neuen Leib geben. Das sind die weiteren Vorgänge von der Schrift hier. Aber gerettet muss die Seele werden. Deswegen, jemand, der vom Wort Gottes und dem Heiligen Geist geboren wird, erst dann kann er in die ewige Herrschaft Gottes eingehen. Erst dann bekommt er Frieden mit Gott. Und nachdem der Mensch dieses Wort verstanden hat, und erst dann fängt das Wort Gottes im Wiedergeborenen an zu wirken. Also diese zwei Dinge darf man nicht verwechseln. Der Heilige Geist wirkt am Nicht-Wiedergeborenen und er wirkt im Wiedergeborenen. Und diesen Gedanken sagt hier Paulus und sagt, so ist es. Denn das Wort nämlich, das ihr von mir, das ich weitergeben durfte, aufgenommen habe, und damit ihr wisst, dass sie jetzt Kinder Gottes sind, merke ich, dass das Wort Gottes in euch wirkt. Nicht an euch, sondern in euch wirkt. Denn ihr versteht die geistlichen Zusammenhänge, ihr begreift das. Ihr habt ein Verlangen, mehr und mehr ähnlicher Jesus zu werden. Jesus, als er hier auf dieser Erde war, erzählte sehr viele Beispiele. Er machte das so praktisch wie möglich. Und einmal erzählte er den Menschen, wieso der Seemann ausging und so den Samen ausstreut. Und er sagt, ganz interessant, es fiel auf vier Arten von Böden. Und es war sehr, sehr unterschiedlich. Drei Böden, die gaben keine Frucht. Die vierte Art des Bodens gab 100-fach, 60-fach, 30-fach Frucht. Liebe Anwesende, wenn wir dann so sagen, naja, schau mal, du sprichst hier von Bekehrung und von Wiedergeburt. Wie viele Menschen nehmen das nicht an? Wie viele Menschen gehen verloren? Stimmt. Wenn du die Relation betrachtest, ja, drei Arten von Böden brachten keine Frucht. Kann Gott sich das leisten, Jesus Christus auf die Erde zu senden, damit drei Viertel der ganzen Menschheit von sich aus an der Botschaft vorbeigeht und nur ein Teil, nur ein Viertel davon das Evangelium aufnimmt. Gott hat es gegeben, Gott hat seine Liebe offenbart und du darfst zu diesem ein Viertel gehören. Du darfst ganz bewusst Frucht der Buße bringen und nach der Frucht der Buße hört das nicht auf. Die Bibel berichtet uns ein weiteres Wachstum, ein Zunehmen, in dem das Wort Gottes im Menschen wirkt. Er bringt Frucht. Schaut mal, vielleicht hast du diese Stelle schon mal gelesen. In Hebräer 4, 12 steht das. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und das dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Hebräer 4, 12. Das ist das Wirken des Geistes im Menschen. Deswegen kommen hier Menschen unter das Wort Gottes und für jeden teilt der Heilige Geist aus. Und in vielen wirkt er von innen und da merken wir, ich muss mich davon trennen und das gehört nicht zu Jesus und das bringt ihm keine Ehre. Der Heilige Geist wirkt im Wiedergeborenen. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Und deswegen wird aufgerufen in Kolosser 3, 16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Ich bin so dankbar, jede Gemeinde hat ja so seine Geschichte und ihr habt eine ganz wunderbare Geschichte, dass bei euch das Wort Gottes viel gelesen wird. Es gibt viele, da wird viel Musik gemacht. Das gehört auch dazu. Das spricht die jungen Leute an. Aber wo das Wort Gottes, denn das geistliche Leben kommt aus dem Wort Gottes raus. Und wir werden durch die Wirkung des Wortes Gottes von Anfechtungen bewahrt. Wir können in den Anfechtungen bestehen. Der Psalmist sagt auf einer Stelle: Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Danke nochmal, Tatjana, glaube ich, war dein Name, für die Bibelstellen, die du immer wieder zitiert hast. Wenn wir wissen, wenn wir unser Leben mit der Schrift vergleichen, wenn die Bibel mit seinem Inhalt in unserem Leben verankert ist, dann haben wir eine wunderbare Grundlage. Das ist ein Wirken des Wortes in uns. Deswegen wird immer wieder geraten, die eigene Bibel dabei zu haben, sie zu kennen. Denn wenn Versuchungen kommen, und damit merken wir, nur die Wiedergeborenen werden in der Grundlage ihres Handelns Gottes Wort stellen. Die anderen können das nicht. Und wir können auch, aber auch in der Heiligung, in dem ähnlich werden Christus, weiterkommen, wenn wir tiefe Wurzel in der Bibel haben. Einmal sagte Jesus: Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Also mit Bibelkritik kommst du nicht weit. Es gibt einige Theologen, die haben sehr, sehr dünne Bibeln bekommen. Denn alles, was sie mit ihrem Intellekt nicht verstehen, das reißen sie raus, nicht förmlich. Das musst du nicht so eng sehen. Die Bibel ist Gottes Wort. Und wenn das Wort Gottes in unser Leben hineinspricht, dann wirkt es. Oder einmal sagt Jesus: Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn ihr euch von meinem Wort, das in euch wirkt, falls ihr wiedergeboren seid, dann könnt ihr euch davon nicht trennen. Das muss wirken euch, das ist eine Richtschnur für euer Leben. Also als zweites, die Bibel ist in uns. Sein Wort redet, der Geist wirkt. Das Wort handelt im Wiedergeborenen. Und noch einen dritten Gedanken, sagt er hier in dem uns verlesenen Text. Denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinde Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Wovon spricht hier Paulus? Er spricht hier über einige Kennzeichen der Gläubigen in Thessaloniki. Und er sagt, weil er ja die Ausbildung zu den Füßen des Gamaliels bekam, in Jerusalem selber war er gebürtig aus Tarsis, und er sagt, damals, als die Botschaft so um Jesus war, damals, als ich zum Glauben kam, dann hatte ich Mühe, von Damaskus rauszukommen, dann hatte ich Mühe, mich anzuschließen und zu den Brüdern in Jerusalem, dann merkte ich, wie eine Welle nach der anderen, beschrieben in der Apostelgeschichte, so die Gemeinde verfolgte. Und er sagte, da geschah es so, und ihr seid jetzt zu Thessaloniki und euch ergeht es genauso. In Judäa wurden sie verfolgt, und eine Zeit lang hat Paulus da ganz gewaltig mitgemacht. Wer die Apostelgeschichte liest, wie er immer wieder Bezug auch in den Schreiben darauf nimmt: Ich habe die Gemeinde verfolgt. Ich habe es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht verstanden. Aber nachher, wem viel vergeben ist, der kann viel lieben. Deswegen, liebe Anwesen, wer so richtig im Dreck der Sünde war, und wenn dann die Vergebung kommt, der kann diejenigen verstehen, die genauso drin sind. Und ich mache denjenigen in der Gemeinde immer wieder Mut, wenn sie so aus dem Sumpf rausgezogen sind. Ich habe zum Beispiel nie geraucht, ich habe nie Alkohol getrunken, ich habe nie Drogen zu mir genommen. Ich sehe nicht, wer das nimmt, ich sehe nicht die Augen, ich sehe das nicht, sei denn, der steht unmittelbar vor mir. Aber du siehst es, du kannst ihn ansprechen, du weißt sogar, was du ihm sagen kannst. Du kannst ihm ein Zeugnis von deiner Beziehung zu Jesus geben und er wird angesprochen sein. Er sehnt sich doch nach Jesus. So war das am Anfang, diese Verfolgung. Aber liebe Anwesende, wir müssen es mitnehmen, dass diejenigen, die Kinder Gottes sind, in dieser Welt nicht gemocht werden. Vielleicht hast du das auch schon gemerkt. Also nicht, dass wir hier von einem blauen Himmel sprechen und das ist Wohlstandsevangelium, was bereits auch heute angesprochen ist worden. Wir müssen ganz klar auch von Leiden sprechen. Aber gerade diese Leiden und dieses Verfolgtwerden in Bezug auf denjenigen, der in unserem Leben ist, ist ein Zeichen, dass ich ein Kind Gottes bin. Ein Gedanke aus Hebräer Kapitel 12 macht mir immer wieder Mut. Und er züchtigt einen jeden, den er annimmt. Und wenn ich merke, dass ich so richtig unter der Züchtigung Gottes bin, wenn er sagt, das muss aus deinem Leben raus und das muss, und da verstehe ich ihn noch nicht, das ist gerade ein Zeichen, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich weiß nicht, ob du sowas magst, dass du die Nachbarskindern so richtig erziehst. Ist das deine Aufgabe? Also ich habe es mir nie unterstanden, die Nachbarkinder zu erzogen. Ich hatte Mühe genug mit meinen eigenen, ich habe 4 davon. Das reichte. Also, wenn du in die Familie Gottes hineingeboren bist worden, dann wird Gott sich mit dir beschäftigen und sagt, Johannes, das geht nicht so mit diesem Wesen, mit diesen Charakterzügen, mit deiner Rede, scharfen Antwort und so. Du kannst Gott nicht verherrlichen, das muss weg. Und wenn ich das dann so verstehe, dann merke ich, ich komme unter die Zucht Gottes. Das ist ein Zeichen, dass er als liebender Vater mit mir arbeitet. Und ich bin ihm dankbar dafür. Ich bin ihm nicht egal. Und mit diesem Nichtwollen der Wiedergeborenen auf diese Erde wird es bis zu der Entrückung kommen. Und ich sage so meine Gedanken, es wird ein Augenblick kommen, wo Gott die Seinen abholt. Beim Schall der Posaune, es wird uns an einer Stelle sehr gut geschaut, da werden die Kinder Gottes rausgedrängt werden. Und Jesus, das Haupt, wird die Seinen abholen. Es werden alle den Schall der Posaune hören. Denn wir merken, wir sind in der Welt, nicht von der Welt. Lass uns nichts vortäuschen. Also, wenn das nicht zu einem Trost wird und ein Zeichen, dass ich ein Kind Gottes bin, weil ich nicht überall auf der Arbeit verstanden, weil ich nicht bei jedem Witz mitlachen kann. Ich kann nicht immer so gehen. Ich bin ja von dem, was die anderen machen, bin ich ja umgekehrt, auf 180 Grad. Ich bin neu geworden. Und das schätze ich. Ich habe eine lebendige Beziehung zu Jesus, der im Himmel ist. An einer Stelle sagt Paulus, dass durch viele Bedrängnisse ihr in das Reich Gottes eingehen müsst. Also nochmal herzlichen Dank für die Zeugnisse. Ganz einfach, wir müssen uns nichts vormachen. Wir müssen uns freuen in dem für die Kraft, die in uns wirkt. Für die Gnade, die wir in Christus bekommen, dass wir auch in unseren irdischen Dingen klarkommen, weil wir eine Beziehung mit Jesus haben, weil Jesus der Wichtigste ist in unserem Leben. Ich habe ihnen das Wort gegeben, sagt Jesus einmal in einem ganz engen Kreis, und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Hier wird der weise Gedanke der Entrückung der Gemeinde verankert. Jesus Christus kam, um zu sterben, hat das Werk der Erlösung vollbracht und ist zu Rechten des Vaters gegangen. Wir kennen die Himmelfahrt Jesu. Die Gemeinde Gottes, die Kinder Gottes werden auch bis zum Augenblick der Entrückung hier sein und sie werden irgendwann genommen. Die Vereinigung des Leibes, und das weiß die Welt, sie dachten, ach, ihr habt ja so eure Religion, ihr habt ja so eure Beschäftigung. Nein, nein, das geht nicht um Beschäftigung. Jesus will keinen beschäftigen. Er will dir nicht ein Stückchen Religion, damit du so ein bisschen mit Gott als kumpelhaft umgehst. Er will Jesus in dein Leben hineinbringen. Und Jesus ist das Haupt seiner Gemeinde. Und er will dich führen und leiten. Wenn jemand in Bedrängnis ist, ist er eingeengt. Bekommt er Schwierigkeiten. Und er will aus dieser Notsituation einen Ausweg finden. Und die Bibel sagt uns, und alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus werden Verfolgung erdulden. Wir haben in unserem Land eine wunderbare Möglichkeit, so frei uns zu versammeln. Aber ich kenne die Zeit auch anders. Wenn wir hier rausgehen, uns wird keine Polizei begegnen, die uns nachher abführt. Hast du das mal geschätzt? Wir kennen es ganz anders aus. Es gibt viele Länder, wo Kinder Gottes verfolgt werden. Aber gerade deswegen werden sie verfolgt, weil sie nicht von dieser Welt sind. Sie haben in ihr Leben Jesus. Und das ist ein wunderbares Zeichen eines Menschen, der dieses neue Leben in sich aus Gott hat. Sobald wir uns an die Welt anpassen, wird die Verfolgung aufhören. Das ist eine Gefahr für Kinder Gottes. Sobald wir uns an der Welt anpassen, wird die Verfolgung aufhören. Sobald du aber konsequent nur Jesus nachgehst, wird sie andauern. Du wirst nicht verstanden werden. Aber so wie das Licht die Finsternis verdrängt, so wird das Licht, das du in dir hast, durch Jesus, die Finsternis verdrängen und die Leute werden sagen, die steht ihren Mann und ihre Frau. Sie weiß, an wen sie glaubt. Wenn Mirhaus nach seinem Ergehen gefragt wird, bekommt man eine Antwort. Seit 3 Jahren zufrieden. Wenn man mit diesem Mann in Berührung kommt, so kann man ihn einiges abspüren. Wirklich. Seit 3 Jahren hat sich etwas in seinem Leben verändert. Und was er sagt, das stimmt. Er war früher ganz anders. Er war nicht immer zufrieden. Er war ein Rebell. Er hat sich aufgelehnt. Es tat ihm alles leid und er hat gekämpft um sein Schicksal. Bis Mirhaus einmal in sein Leben Jesus einlud. Und dieser Jesus kam in sein Leben hinein. Er machte sein Leben reich von Charaktereigenschaften, von seinen Zügen, von diesem kämpferischen Gedanken. Blieb einiges auf der Strecke. Jesus hat in seinem Charakter gearbeitet. Und was er so sagt in seinem Zeugnis seit 3 Jahren zufrieden, stimmt. Ich weiß nicht, vielleicht ist heute der Tag, wo du Frieden mit Gott schließen solltest. Ich lade dich ein. Wenn du gemerkt hast, das Wort Gottes wird ganz relevant für dich, es spricht dich an, so komme du zu Jesus. Seit 3 Jahren zufrieden, weil Mirhaus, dieser alte Mann, vor 3 Jahren Frieden gefunden hat. Kennst du das schon? Hast du das in deinem Leben schon so erlebt? Wenn du das in deinem Leben so erlebt hast, so bist du so wie diese Gläubigen in Thessalonike. Denn das Wort, das sie damals gehört haben, haben sie genau verstanden. Vor uns steht zwar der Paulus, aber das, was er sagt, hinter ihm steht jemand. Er ist beauftragt worden und wir sind durch das Wort, das wir aufgenommen haben, gerettet. Hast du gemerkt, dass das Wort Gottes an dir arbeitet oder in dir? Wenn du sagst, ich weiß immer noch nicht, ob ich die Rettung habe, ich weiß immer noch, ich habe immer noch vor einem Gott Angst, der vielleicht so mein Richter sein könnte, dann bist du nicht gerettet. Wenn du aber merkst, dass das Wort Gottes in dir ist, du hast diese Freudigkeit, dem Herrn entgegenzuschauen, du weißt, du hast nicht mal Angst für deine Zukunft. Und wenn dir die Augen zudrückst hier auf dieser Erde, dann wirst du in der Ewigkeit aufwachen und du weißt ganz genau, wenn du stirbst, wer dich abholen wird, dann wirkt das Wort Gottes, dann gehörst du zu ihm. Siehst du Frucht in deinem Leben? Merkst du, wie Gott dich Schritt für Schritt verändert, wie dein Charakter Jesus immer ähnlicher wird? Dann bist du gerettet. Und wenn du noch als drittens merkst, ich werde nicht überall verstanden, sei dir überhaupt nicht verdutzt, das ist ein ganz klares Kriterium, dass du anders geworden bist. Und deswegen merken, deswegen freuen sich Kinder Gottes. Wir wollen es hier nicht, wir wollen hier kein Reich bauen. Wir wollen das Reich Christus in unserem Herzen haben. Und wir wollen Jesus groß machen, denn sein Reich wird erst kommen. Wenn du das alles nicht merkst in deinem Leben, dann spricht wahrscheinlich der Heilige Geist zu dir. Und ich lade dich ganz bewusst ein, dass du heute eine Entscheidung triffst. Weißt du, es gibt ein Lieblingsmöbelstück beim Satan. Weißt du, wie das heißt? Die lange Bank. Kennst du die? Sag's morgen. Morgen. Morgen ist ja noch, wir wissen nicht, morgen. Immer weiter verschieben, immer weiter. Als ich damals am 26. November verstanden habe, dass das Wort mich betraf, bin ich auf die Knie gegangen. Die Form ist nicht entscheidend. Aber das, was am Herzen ist, das ist entscheidend. Ob du verstanden hast, dass Jesus Christus dich meint, dann bekehre dich heute. Bekehre dich. Vielleicht sagst du dieses Wort, das damals Paulus zu den Thessalonikern gesagt hat, sagte er zu einer ganz bestimmten Gruppe, die schon drin waren. Ich bin aber noch draußen. Wer hält dich auf, draußen zu bleiben? Wer hält dich an, außerhalb Christi zu sein? Komm doch rein. Ich bin die Tür. Der Türgriff ist an deiner Seite, lass ihn ein. Ich möchte dir wirklich Mut machen, während wir gleich beten, will vielleicht ein und andere sagen, Jesus, hier bin ich. Wie du das machst, auf der Stelle oder nach vorne, ich weiß es nicht. Es ist dir überlassen. Aber wir wollen füreinander beten, wir wollen füreinander einstehen, denn das Angebot steht da. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen. Die Gerechten haben es nicht nötig, aber diejenigen, die merken, dass sie ungerecht sind, dass sie für Gott so nicht bestehen, die brauchen Jesus. Und wenn du Jesus brauchst, dann lade ihn ein in dein Herz. Er ruft dich. Wir beten. Amen. Gelobt seist du, Herr, für deine Treue, für deine Gnade. Auch das stille Werden vor dir tut gut. Wir müssen nicht immer reden, sondern wir müssen zu einer Erkenntnis kommen, dass wir vor dir schweigen, denn das, was du am Kreuz vor uns getan hast, ist so gewaltig, ist so durchgreifend, dass es Werte auf der Erde für die Ewigkeit bewirkt. Und du wirkst jetzt mit deinem Heiligen Geist an den Herzen und du redest ganz einfach, eine ganz deutliche, klare Sprache. Das freut uns, Herr, dass du rechtzeitig zu uns sprichst. Und deswegen wollen wir einfach das Wort vernehmen, das sagt heute, wenn ihr Gottes Stimme gehört habt, verstockt euer Herz nicht. Herr, wir wollen es nicht verstocken, wir wollen es nicht zumachen. Einige sind Kinder Gottes, die andere kennen dich schon. Herr, du sollst wirken. Du willst das, wozu das Wort gesandt ist worden, an uns anbringen, damit es wirkt. Wir loben und preisen dich, Herr Jesus, dass du jeden lieb hast, aber dass du uns auch die Konsequenz des Wortes vorlegst. Herr, wir sind hier nicht auf einem Spaziergang, sondern wir sind eindeutig hier, um uns zu entscheiden, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Und dein Wort wird weiter wirken. Ja, Herr, du lädst heute ein und ich möchte dich bitten, dass da, wo du klopfst an den Herzen, Menschen bereit sind, dir das Herz aufzutun. Den Türgriff müssen schon wir selber in die Hand nehmen. Wir müssen die auftun. Wir müssen die Tür benutzen, die Jesus ist. Danke dir für das Wort, das in unsere Herzen erging. Danke, dass du handelst. Danke, dass du deinen Namen verherrlichst. Amen. Bitte Platz zu nehmen.